Deutschlandfunk Interview.
Reden wir also über die SPD. Immerhin in Brandenburg bleibt sie stärkste Kraft, aber in Sachsen, da kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 7,6%. Eine Splitterpartei. Und was sagt der Spitzenkandidat Martin Dulich?
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
Naja. Immerhin etwas. Martin Dulich. Fragen wir nach beim Chef der Jugendorganisation der SPD, den Jusos, Kevin Kühnert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr May.
Wie cool finden Sie das Ergebnis in Sachsen?
Ja, ich glaube, das Ergebnis in Sachsen findet auch Martin Dulich nicht cool. Das hat er auch in dem O-Ton nicht gesagt. Ich möchte da ein bisschen um Verständnis werben. Ich glaube, wer mal in einem Wahlkampf drin gesteckt hat und weiß, was es für unglaubliche Kraftaufwendung nicht nur für einen Spitzenkandidaten, sondern auch für die vielen Ehrenamtlichen dahinter bedeutet, der kann vielleicht besser einordnen, wie so eine Aussage am Wahlabend auch zu verstehen ist. Ansonsten gibt es da aber natürlich keine zwei Meinungen. Weniger als 8% in Sachsen ist kein gutes Ergebnis. Geht aber eben auch nicht nur aufs Konto der Genossinnen und Genossen dort vor Ort.
Mhm. Sondern auf das Konto von Berlin?
Unter anderem auch. Also ich meine, wir erleben eine Reihe von verlorenen Landtagswahlen in den letzten Jahren und niemand würde ernsthaft behaupten, dass das nicht auch was mit dem immer schlechter werdenden Trend der Bundespartei zu tun hat. Ich war die letzten zwei Wochen viel im Wahlkampf unterwegs, auch in Sachsen, und es hat sich wirklich ein absurdes Bild ergeben. Also sie haben niemanden dort gefunden, der irgendein schlechtes Wort über Martin Dulich verloren hat. Er ist der zweitbeliebteste Politiker im Land Sachsen. Und bei der Frage danach, ob die Leute sich eine Regierungsbeteiligung der SPD dort wünschen, haben über 40% gesagt, ja, das würden sie tun. Aber sie haben daraus nicht abgeleitet, deshalb die SPD zu wählen. Und das ist jetzt kein Vorwurf an diese Wählerinnen und Wähler, sondern daraus leitet sich die Frage für uns ab, ob wir eigentlich klar genug auf einem Feld von immer mehr Parteien, die zur Auswahl stehen, mit einem eigenständigen Profil erkennbar sind. Oder, was wir eben unter den Bedingungen der Großen Koalition in den letzten Jahren erleben, ob die SPD vor allem als ein gut funktionierender Regierungsbetrieb wahrgenommen wird, der dafür sorgt, dass der Laden schon irgendwie läuft, bei dem man darüber hinaus aber nicht in letzter Konsequenz immer weiß, was man eigentlich exklusiv und nur bei dieser Partei bekommt.
Mhm. Man weiß ja momentan auch nicht mehr so genau, wen man bekommt. Ich musste gestern öfter an einen Ihrer ersten Parteitagsauftritte als Juso-Vorsitzender denken. Da haben Sie Folgendes gesagt.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Herr Kühnert, wie viel ist denn noch übrig? Wird es langsam eng?
Naja, wenn wir nur auf die Wahlergebnisse gucken, dann zerrinnt uns natürlich der Sand ein bisschen zwischen den Händen. Eine Partei besteht aber auch noch aus ein bisschen was anderem. Es ist weiterhin so, dass die SPD eine starke Mitgliederpartei ist, zum Teil in den letzten Jahren sogar Mitglieder dazu gewonnen hat. Ich sehe das an meinem eigenen Verband, an den Jusos. Wir stehen mit 80.000 Mitgliedern so stark da wie seit vielen Jahren nicht. Das heißt, das sind Leute, die sind eingetreten in einer Zeit, in der es jetzt wirklich nicht rosig gelaufen ist für die Sozialdemokratie. Demokratie und die damit ja schon eine innere Überzeugung zum Ausdruck gebracht haben.
Aber Herr Kühnert,
und eben nicht die Wahl nach besonders viel Freude getroffen haben.
Aber was nützen 80.000 neue Mitglieder, wenn das die einzigen sind, die die SPD noch wählen?
Gut, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht angekommen. Ich glaube, es gibt einfach eine große Ambivalenz gegenüber der SPD. Also man trifft ja kaum Leute, die sagen, das ist alles richtig so, wie sich das mit der SPD entwickelt und es ist auch schön, wenn es euch dann vielleicht in ein paar Jahren einfach nicht mehr gibt, sondern ich treffe ja auf unglaublich viele Leute, die das bedauern, die auch regelrecht mit uns mitleiden und die sagen, ich möchte gerne, dass diese Partei wieder auf die Beine kommt, aber ich leide auch an dieser Partei, so wie es manche der Mitglieder ja letztlich auch tun, nämlich an der Frage, warum sie sich selber auch strategisch so eingemauert hat in den letzten Jahren, in dieser quasi babylonischen Gefangenschaft auch der Großen Koalition, die nun mal viele beschäftigt. Und ja, es ist eben auch so, dass wir sehen das ja auch bei der Großen Koalition im Bund. Es gab die Studie von der Bertelsmann Stiftung vor 2-3 Wochen, die rausgearbeitet hat, die Koalition arbeitet gut ihren Koalitionsvertrag ab und kriegt die Sachen da drin geregelt und trotzdem sinkt für alle beteiligten Parteien die Zustimmung, dann muss man vielleicht auch die Konsequenz daraus ziehen, dass das, was man da an Programm angeboten hat, einfach zu klein ist für die Bedürfnisse, die es gesellschaftlich im Moment gibt. Und da hat die SPD als eine traditionelle Programmpartei eigentlich ganz viel Spielraum, das zu beantworten. Aber wir machen uns dann natürlich manchmal auch kleiner, als wir sind, in dem Wissen, mit wem wir regieren und dass wir im Zweifel mehr gar nicht durchkriegen als das, was wir im Moment so machen.
Stichwort kleiner, als wir sind. Ist das aktuelle Kandidatenrennen um den Parteivorsitz dazu angetan, das Leid der SPD zu beenden?
Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das ist jetzt schon auch ein kleines Schauspiel in den letzten 2 Monaten gewesen aus der Kategorie, wie man es macht, macht man es falsch. Erst waren es zu wenig Leute, die kandidiert haben angeblich, dann waren es am Ende zu viele. Erst war es angeblich niemand aus der ersten Reihe, dann kam jemand aus der ersten Reihe, dann war es auch wieder nicht recht.
Naja,
also jetzt können wir schon überlegen, ob stellvertretende Parteivorsitzende wie Ralf Stegner nicht schon auch die erste Reihe der Partei darstellen. Aber lassen Sie uns jetzt nicht auf die Haarspalterei ein. Da treten jetzt fast 20 Leute insgesamt.
Genau, 20 Leute. Können Sie aus dem Stand alle Kandidaten aufzählen, beziehungsweise die Teams, die im Rennen sind?
Ich glaube schon, aber sollen wir jetzt wirklich die Sendezeit damit verplempern, dass ich das mache?
Ja, machen Sie doch ruhig mal.
Ja, gut. Das ist also Olaf Scholz, das ist Ralf Stegner und Gesine Schwan zusammen, Norbert Walter-Borjans zusammen mit Saskia Esken, Boris Pistorius und Petra Köpping, die Integrationsministerin aus Sachsen, Michael Roth und Christina Kampmann treten zusammen an, Simone Lange und der Oberbürgermeister von Bautzen, der Herr Ahrens, treten gemeinsam an. Dann tritt der Karl-Heinz Brunner an aus Bayern, beispielsweise Karl Lauterbach zusammen mit Nina Scheer. Und,
gewonnen 100 Punkte. Mussten Sie alle Kandidaten, mussten Sie einige Kandidaten googeln, so wie ich, oder kannten Sie alle?
Nee, ich kannte alle. Also ich bin seit 15 Jahren in dieser Partei und beschäftige mich 24/7 die Woche mit dieser Partei. Insofern wäre es jetzt, glaube ich, blöd, wenn ich die nicht kennen würde.
Mhm. Wird diese Wahl ein Richtungsentscheid über die GroKo?
Also ich, auch als jemand, der eine klare Position zu dieser Koalition hat,
Sie haben ja auch im Interview klar deutlich gemacht, dass Sie für einen Weiter-so nicht stehen, dass Sie ja für das Aus der GroKo sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Naja, wir haben das ja letztes Jahr sehr prinzipiell als Jusos begründet, warum wir das ablehnen. Uns ging es ja nicht darum, ob der eine Spiegelstrich mehr oder weniger am Ende abgearbeitet wird, sondern, und das ist vielleicht auch die Verbindung zu den Landtagswahlen,
zum Richtungsstreit,
dass wir nicht den Eindruck haben, dass sozusagen Begeisterung für Demokratie dadurch entsteht. Trotzdem bin ich nicht dafür, dass diese Abstimmung jetzt einzig und allein zu einer Abstimmung über die Große Koalition wird. Das wird eine riesige Rolle spielen in der Auseinandersetzung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Viele kandidieren haben sich schon klar positioniert. Andere sind da noch ein bisschen unklar in dieser Position. Ich glaube, das werden die nicht durchhalten können in diesem Wettbewerb, sondern sie werden sich dazu positionieren müssen. So, und jetzt machen wir uns doch nichts vor. Natürlich ist das auch eine wesentliche Frage für die Zukunft der SPD, weil ich muss ja eine Analyse haben, ob der Zustand, in dem wir uns befinden und mit dem niemand zufrieden ist, auch etwas damit zu tun hat, permanent mit Parteien zusammen zu regieren, mit denen wirklich nur der allerkleinste gemeinsame Nenner möglich ist, oder ob es alles nur ein großes Kommunikationsproblem ist und wir nicht selbstbewusst und deutlich genug machen, was wir für tolle Politik machen. Mhm. So, ich bin jetzt nicht Anhänger der zweiten These, sondern glaube schon, dass der Anspruch an eine Sozialdemokratie größer ist als das, was wir mit Angela Merkel und Co. im Bunde liefern können. Und ich glaube, dass viele Mitglieder danach auch ihre Entscheidung ausrichten werden. Aber das alleine wird es eben nicht sein, sondern es ist auch ein bisschen die Richtungsfrage dahinter. Wem will man sich denn strategisch öffnen für künftige Wahlen? Sucht man die Auseinandersetzung mit der AfD auf ihren Feldern und redet die ganze Zeit weiter über Migration und Sicherheitsfragen? Oder identifiziert man die SPD als eine Partei, die vor allem über die Verteilungsfrage und die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten dem Staat und den Menschen, die in einer ohnmächtigen Position sind, gegeben werden?
Das
muss schon auch eine Rolle spielen.
Das ist die Position, die Sie vertreten, die zweite, und zwar offensiv, und zwar am prominentesten von allen SPD-Mitgliedern, die für diesen, ich sage jetzt einfach mal, linken Flügel der Partei stehen. Da haben Sie selbst zu beigetragen. Warum werfen Sie selbst nicht Ihren Hut in den Ring?
Naja, das habe ich ja letzte Woche durchaus auch begründet. Das hat politische Erwägungen hätte es durchaus gegeben, die dafür gesprochen haben. Deswegen habe ich mir ja auch eine ganze Weile darüber Gedanken gemacht. Aber es gibt einen anderen Punkt, und den können vielleicht Leute, die selber nicht in so einer Entscheidungssituation stecken, nicht zwingend nachvollziehen. Am Ende muss das auch eine Person für sich ganz persönlich entscheiden. Ich trete grundsätzlich nicht bei Wahlen an, um auch irgendwie mit dabei zu sein und ein paar Prozente einzufahren. Ich finde, Politik ist dann schon auch so seriös, wenn man antritt, muss man gewinnen wollen, und man muss sich mit dem Gedanken befasst haben, was eigentlich passiert, wenn man tatsächlich gewinnt. Findet man dann Rahmenbedingungen vor, in denen man das, wofür man steht, auch im Ansatz wenigstens umsetzen kann? Hat man genügend Rückhalt dafür? Machen die Parteistrukturen das am Ende mit? Und hinterlässt man ein Schlachtfeld, was uns noch weitere Jahre beschäftigt? Oder hat es dann auch eine Befriedung im Nachhinein in der
Partei? Aber Sie hatten ziemlich gute Chancen gehabt zu gewinnen. Das wird Ihnen allgemein attestiert. Sie haben ja schon gesagt, Ihre Organisation hat enormen Zulauf. Ich glaube, 90.000 Mitglieder, nageln Sie mich nicht fest, ungefähr ein Fünftel, Sechstel der Partei. Das ist ja schon mal eine enorme Hausmacht.
Ja, das ist auch alles richtig. aber Sie machen da jetzt den Fehler, und den haben viele in der Beurteilung gemacht, Sie denken genau bis zum Parteitag.
Na, das wollen wir erstmal abwarten, ob das ein Fehler ist.
Ja, gut, okay, aber ich habe jetzt meine Meinung, und deswegen sage ich Ihnen die an der Stelle auch, deswegen reden wir ja miteinander. Ja. Der Fehler ist, nur bis zum Parteitag zu denken. Natürlich kann ich ein Szenario ausmalen und auch als realistisch erachten, in dem man damit sogar gewinnen könnte, bei den Mitgliedern wie auch auf dem Parteitag. Aber die eigentliche Arbeit beginnt ja dann erst danach. Mit einem Sieg auf dem Parteitag ist ja noch gar nichts geregelt. Ist die Programmatik noch nicht anders? Ist die GroKo-Entscheidung noch nicht aufgelöst? Ist noch kein Steuer-, kein
aber,
Renten-,
aber
kein,
ich dachte, das wird ein Richtungsentscheid verabschiedet. Aber ich dachte, es wird ein Richtungsentscheid. Und wenn Sie auf dem Parteitag siegen, dann können Sie doch den Kurs bestimmen, der SPD.
Ja, aber wir sind ja eben in beeindruckender Länge nochmal das Kandidierendenfeld durchgegangen. Und da sind ja Leute mit dabei, die für sehr unterschiedlichen Kurs stehen. Und nur weil ich jetzt selber nicht daran teilnehme, an diesem Wettbewerb, heißt das ja nicht, dass ich nicht eine Meinung habe und mich nicht für Leute auch in die Bresche werfen werde.
Für wen werden Sie sich in die Bresche werfen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sonst meckert der Sport zu Recht.
Der Sport soll nicht leiden. Ja. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esten, die seit letzter Woche auf dem Feld sind ein Team, was für mich sehr sympathisch ist, weil sie bereits bewiesen haben in ihren bisherigen Funktionen, dass sie für das, wofür sie jetzt antreten, tatsächlich auch einstehen. Sei es bei Norbert Walter-Borjans der Ankauf von Steuer-CDs und damit das sich anlegen mit wirklich üblen Leuten der globalen Finanzmafia, oder bei Saskia Esken als einer Digitalpolitikerin der Kampf für die Freiheit im Netz gegen Artikel 13 und die Upload-Filter. Das sind Leute, die müssen nicht erst unter Beweis stellen, dass sie eine Haltung haben, sondern die haben das bereits getan. Und ich glaube, nichts braucht die SPD im Moment mehr als glaubwürdiges Personal, was für eine Kursänderung steht und denen man das am Ende auch abkauft. Und das sind beispielhaft, es gibt auch andere noch dazu, zwei Leute, bei denen ich das volle Zutrauen dafür habe.
Sagt Juso-Chef Kevin Kühnert. Herr Kühnert, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.